Und damit kommen wir zum Lieblingsfehler, oder?
Ja.
Okay. Ich bin
Verena.
mal wieder für den Lieblingsfehler da. Diesmal nicht ganz so lang wie beim letzten Mal, nicht ganz so viel zum Mitdenken und ist auch schon deutlich länger her. Ist ein Fall, der mir selber auf der Intensivstation passiert ist, auch schon einige Jahre her. Ich muss so Ende zweites, Anfang drittes Weiterbildungsjahr gewesen sein, so ein gutes halbes Jahr in etwa auf der Intensivstation. Also so, dass ich schon das Gefühl hatte, mit dem meisten jetzt ziemlich gut zurechtzukommen, aber man ist natürlich immer noch bei vielen Dingen unsicher und kann immer mal wieder was dazulernen. Ich hatte Wochenenddienst, war in dem Moment ärztlich alleine zuständig und hatte eine Patientin, Anfang 80, relativ wenig Vorerkrankungen für das Alter, ein paroxysmales Vorhofflimmern, ein paar Kleinigkeiten, nichts Dramatisches, hatte jetzt eine Pneumonie. War schon einige Tage auf der Intensivstation, die ganze Zeit am Highfloor, auch schon immer mit höheren Einstellungen, also FiO2 musste eigentlich immer irgendwie so 60-70% mindestens sein, dass sie eine ausreichende Oxygenierung hatte. Antibiose war natürlich schon begonnen, aber griff auch noch nicht so richtig und uns war eigentlich allen klar, okay, früher oder später braucht die Patientin eine Bronchoskopie, dass man einmal eine richtige bronchoalveoläre Lavage durchführen kann, Keime asservieren kann, um dann auch gezielt Antibiose geben zu können. Und ja, um im Endeffekt die Lunge, sage ich jetzt mal flapsig, so ein bisschen durchzuspülen. Und zwar aber auch klar, mit den Highflow-Einstellungen wird sie nicht die Bronchoskopie überleben, wenn man sie nicht vorher intubiert. Das hatten wir aber eigentlich auch möglichst vermeiden wollen. Gleichzeitig war es so, dass es so eine eher etwas hibbelige, nervöse Dame war. Das heißt, es war auch klar, wenn die am Highflow deutlich schlechter werden würde, dann muss man sie intubieren, weil eine NIF wird sie nicht tolerieren. Und jetzt war es natürlich so, wie es kommen musste. Wie gesagt, Wochenenddienst, Patientin morgens. Als der zuständige Hintergrunddienst da war, noch relativ stabil. Allerdings waren wir inzwischen schon mit dem FiO2 eher so bei gut 80%, damit die Patientin ausreichend oxygeniert hat. Also es war klar, okay, das geht hier nicht mehr lange gut. Im Hintergrund zuständig war der Chefarzt der Pneumologie, war auch noch eine Privatpatientin. Wie das dann alles so zusammenkommt. Auf jeden Fall war er aber morgens auch der Meinung so, nee, versuch das mal übers Wochenende noch mit dem Highflow hinzukriegen und Montag, wenn dann wieder mehr Leute da sind, kann sie dann ja intubiert werden und dann auch bronchoskopiert werden.
Klappt erfahrungsgemäß nie.
Genau, du hast es erfasst, Paula. Patientin wurde dann so über die nächsten Stunden von der Oxygenierung her immer schlechter, dass ich gesagt habe, okay, jetzt führt eigentlich kein Weg mehr an der Intubation und Bronchoskopie vorbei. FiO2 waren wir dann irgendwann so beim Maximum, was irgendwie einzustellen ging. Und mir war klar, okay, ich intubiere die Patientin jetzt gleich, kein Problem. Habe aber direkt dann auch den Chef der Pneumo angerufen, nach dem Motto, wenn sie dann intubiert ist, wäre es ja auch schön, direkt zu bronchoskopieren, dass wir das wenigstens schon mal hinter uns haben. Und eben auch in der Hoffnung, dass man Sekret absaugen kann und dadurch dann auch die Oxygenierung wieder besser wird. Chef der Pneumo ist dann auch relativ zügig reingekommen, während wir noch dabei waren, alles vorzubereiten. Hat er mich gefragt, wie ich es denn machen würde. Ich als Internistin oder angehende Internistin mache Narkose auf der Intensivstation in der Regel mit Ketamin-Domicum. Was ich aber besonders betont habe, ist, dass wir ein Muskelrelaxanz brauchen, dass man dann möglichst zügig auch intubieren kann, weil so richtig viel Präoxygenieren, mehr ging ja eigentlich schon nicht mehr als der FiO2 von 100%, unter dem jetzt auch die Sättigung halt jetzt nicht mehr so war, wie man sich das gewünscht hätte. Und natürlich auch mit dem Videolaryngoskop, damit man einfach wirklich zügig das Ganze hinbekommen kann.
Keine Notfallintubation mehr ohne Videolaryngoskop. Muss man einfach, also Punkt.
Genau, ja. Der Chef der Bronchoskopie war dann der Meinung, der Chef der Pneumo, wenn er jetzt schon mal da ist, dann kann er ja auch eigentlich intubieren und zwar direkt bronchoskopisch, so wie er das halt für sich am häufigsten macht. War vielleicht dann schon mein erster Fehler, dass ich da nicht widersprochen habe, aber ich dachte mir, gut, wenn er da mehr oder weniger tagtäglich für die Bronchoskopien, die er sonst elektiv macht, bronchoskopisch intubiert, dann soll er das auf Intensivstationen bei der kritischen Patientin auch machen, dann ist das ist wenigstens zügig und er kann es so machen, wie er es am häufigsten macht und das Bronchoskop steckt einmal drin. Das hatten wir eh noch vor. Dann meint er, ja, aber wir machen nur eine minimale Sedierung. Ich glaube, er wollte nur 1 oder 2 Milligramm Midazolam haben und so ungefähr 20 Milligramm Propofol. Gut, war auch eine kleine zierliche Patientin, aber eben nur so ein Hauch von Sedierung und von Muskelrelaxanz wollte er gar nichts hören. Nach dem Motto, wenn das mit der Intubation nicht klappt, dann kann man sie ja wieder wach werden lassen. Das war dann definitiv der nächste Fehler, weil uns ist ja auch allen klar, wenn man sich einmal für den Weg der Intubation entschieden hat, weil man sagt, die Oxygenierung ist anders nicht sicherzustellen, dann muss man straight forward gehen und es hat keinen Zweck, dann irgendwie zögerlich zu sein, womit man sich die Bedingungen noch schwieriger macht und ja, also straight forward. Nächster Fehler, auch da wieder von mir, dass ich als kleine Assistentin dem Chefarzt nicht widersprechen wollte, was aber in dem Fall eindeutig die sinnvollere Variante gewesen wäre. Letztendlich muss man sagen, die Intubation selbst, bronchoskopisch durch den Chef der Pneumo, hat gut funktioniert. Allerdings ist die Patientin, hat die das unheimlich gestresst, dass es halt nur so eine geringe Sedierung war. Die Bronchoskopie hinterher hat sie noch mehr gestresst und letztendlich ist sie halt tachykard geworden, darüber dann in ihr Vorhofflimmern gerutscht und war dann hinterher so in der Tachyarrhythmie absoluta, dass auch die darunter hypoton wurde und ich kurz davor war, sie zu kardiovertieren. Bronchoskopie war dann inzwischen durch. Ich habe in der Zwischenzeit schon immer wieder ein bisschen Sedierung nachgespritzt, damit die arme Patientin nicht völlig im Stress war, schon anders als der Chef der Pneumos eigentlich haben wollte. Wie gesagt, im Endeffekt Bronchoskopie fertig, Patientin im tachykarden Vorhofflimmern, hypoton. Chef der Pneumo war so, naja, das ist hier jetzt ein kardiologisches Problem, damit kommen Sie ja jetzt zurecht, ich bin dann mal weg. Und während ich mir noch halt den Defi hab bringen lassen, um sie kardiovertieren zu können und noch mehr Sedierung gespritzt habe, um sie dann für die Kardioversion wenigstens nicht weiter zu stressen, war es dann letztendlich so, dass die zusätzliche Sedierung dazu geführt hat, dass die Patientin wieder ruhiger wurde, weniger gestresst war, zwar dann immer noch im Vorhofflimmern war, aber zumindest nicht mehr tachykard war. Und tatsächlich ist auch die Hypotonie besser geworden. Also es war eins der wenigen Male, wo ich eine Hypotonie mit Propofol bekämpft habe, was sicherlich auch extrem riskant war, weil gerade das Einzige, was ich noch aufgezogen da hatte und hat in dem Fall eben funktioniert, weil es einfach der Stress war, der die Patientin dahin gebracht hat. Aber auch das hätte natürlich unheimlich schief gehen können und ich hätte sie mir damit mehr oder weniger im schlimmsten Fall in die Reanimationspflichtigkeit spritzen können über die Hypotonie. Ja, genau. Also das war es letztendlich. Wie gesagt, mehrere Punkte, die da schiefgegangen sind. Einmal eben, dass wenn man sich zur Intubation entscheidet, man dann halt auch wirklich alles machen muss, dass die Intubation möglichst gut funktioniert. Und diese dann das Klassische, man traut sich als kleiner Assistenzarzt nicht oder auch als Pflegekraft oder Rettungsdienstler eben nicht jemandem zu widersprechen, der in der Hierarchie irgendwo höher gestellt ist, obwohl das in der Situation sicherlich die bessere Variante gewesen wäre.
Ja, und ich möchte noch was anderes herausgreifen, weil ich finde, das Vorgehen des Chefarztes ihr gar nicht so verkehrt. Ich meine, auch auf Intensivstationen, wenn du einen erfahrenen Bronchoskopeur hast, ist eine Wachfieberoptische.
Total.
Eine super gute Variante, weil du am Ende wahrscheinlich viel weniger Narkose brauchst. Aber dann muss man den Weg an dem Punkt konsequent gehen, dass man sagt, wenn das Bronchoskop drin ist oder der Tubus drin ist, je nachdem, da streiten sich die Gelehrten, ist die Wachfieberoptische erfolgreich, wenn das Bronchoskop drin ist oder erst, wenn der Tubus drin ist. Da möchte ich nicht drüber diskutieren, aber zumindest zu sagen, ab dem Moment machen wir Narkose, um den Patienten stressfrei zu machen. Man kann ja wirklich diesen Weg gehen und sogar so weit gehen, dass man sagt, man verzichtet, wenn der Patient verbal gut hörbar ist, man verzichtet ganz auf Sedierung und macht nur Lokale im Mund-Rachen-Raum, um dann das ganz durchzugehen, wie bei manchen anderen wachen Bronchoskopien auch. Aber ab dem Moment, wo man in der Lunge ist, bei so einem kritisch Kranken, dann doch bitte Narkose. Also zumindest genug Narkose.
Ja, zumal ja der Plan auf keinen Fall gewesen ist, die Patientin direkt nach der Bronchoskopie wieder zu extubieren, nehme ich an. Weil wenn die respiratorisch so schlecht war, dann ist es ja auch egal, ob die jetzt 20 Minuten schläft oder 20 Stunden, blöd gesagt.
Ja.
Ja, absolut.
Was mich total fasziniert, ist die Aussage, na, wenn es schief geht, dann können wir ja wieder wach werden lassen. Aber mit welcher Konsequenz? Also das war ja eine Intubation als Ultima Ratio, weil wir gesagt haben, es geht ja nichts anderes mehr. Und dann sage ich mir, gut, okay, wir lassen sie wieder wach werden, aber was machen wir denn dann?
Genau, also das war eindeutig das falsche Vorgehen. Weil, wie gesagt, es gab keinen anderen Weg, als die Patientin zu intubieren, um die Oxygenierung sicherzustellen. Und es war definitiv halt auch mein Fehler, das in dem Moment da nicht anzumerken und zu sagen, so, nein, wir haben keine andere Chance.
Ich glaube, das ist halt diese häufig verbreitete Angst doch irgendwo vor diesen Intubationen und davor, dass man es halt irgendwie, dass das irgendwie nicht funktionieren könnte. Und ich muss sagen, auch diese Relaxantien-Diskussion ist eine Diskussion, die halt einfach, also ich verstehe, dass Leute, die nicht jeden Tag intubieren, das gruselig finden. Und ich finde es ehrlicherweise, also ich würde sagen, ich habe jetzt schon auch ein paar Mal intubiert und ich finde es immer noch gruselig, kritisch kranke Patienten zu intubieren, weil das ist halt so eine Wundertüte. Du weißt ja nie, was passiert. Und das kann auch im schlimmsten Fall, selbst wenn du perfekt vorbereitet bist, in alle Richtungen potenziell in die Hose gehen. Und ich finde aber, sich dann, wie Dominik vorhin richtig gesagt hat, halt klar zu machen, in welche Richtung ist denn meine Exit-Strategie? Und ich finde, mir hilft das total, um mir diesen Stress selber auch wegzunehmen, mir zu überlegen, was mache ich, wenn es nicht funktioniert. Und diese Patientin, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wieder wach werden zu lassen, das ist halt eben nicht die Exit-Strategie in dieser Situation. Aber es gibt halt andere Möglichkeiten.
Genau. Also erstmal muss man ja fairerweise sein, dass Relaxantien nur durch Anästhesisten und Intensivmediziner überhaupt genutzt werden. Das ist ja so eine Medikamentengruppe. Abseits dieser beiden Felder gibt es die nicht. Also,
da könnte ich jetzt eine spannende Anekdote aus der Notaufnahme und dem MKG-Chirurgen erzählen, aber das.
Okay, aber deswegen ist natürlich, ich sag jetzt mal, der internistische Chefarzt, der sonst nie Intensivmedizin macht, für den ist das Medikament, wo er denkt, das brauche ich nicht, obwohl es ihm vielleicht sogar helfen würde.
Wobei, der ist Intensivmediziner.
Okay.
Also ist natürlich 20 Jahre oder so her, aber der ist schon Intensivmediziner auch mit Zusatzbezeichnung gewesen.
Und dann das zweite ist das klassische Speak Up, was halt echt schwer ist. Und in allen Fächern schwer ist, ich finde, also jetzt in der Inneren fand ich es schwierig, weil meine internistischen Ober- und Chefärzte immer eine gewisse Arroganz ausstrahlten. Arroganz ist negativ, aber und in der Anästhesie hatte ich mit der eigenen Abteilung da immer gar keine Probleme. Dafür musste man plötzlich als kleiner Assistent immer mit fremden Abteilungen streiten und da meistens plötzlich mit Ober- und Chefärzten. Aber ganz klar bleibt, wenn du Sorgen hast, sprich es laut aus.
Ja.
Punkt. egal, und also egal in welcher Hierarchiestufe du stehst, natürlich am Ende Ober sticht unter, da sind wir in der Medizin halt immer noch. Aber man sollte es zumindest formuliert haben.
Ja, das habe ich da auch definitiv draus gelernt.
In der Regel fühlt man sich, egal was der Outcome des Ganzen ist, ja dann auch besser. Also außer man wird jetzt irgendwie blöd angemacht, aber ehrlicherweise, wenn man sich sicher ist, ich habe jetzt berechtigte Bedenken und ich sag was und mein Vorgesetzter macht trotzdem das, was er wollte und nicht das, was ich eingewendet habe, dann ist das für mich trotzdem einfacher, die Situation zu ertragen, weil ich dann wenigstens weiß, er hat das gehört, was ich gesagt habe, ich habe meine Bedenken geäußert und dann ist es wie auch okay.
Ja.
Ja.
Also dann ist es okay, aber ein Tick besser, ne?
Voll, es fühlt sich auf jeden Fall besser an.
Ich verstehe das aber total, dass du dann manchmal einfach Hemmung hast, so Sachen auszusprechen. Also das ist nicht gut, man soll das aussprechen, da hat Robin völlig recht. Und ne, ich verstehe auch, dass man sich danach besser fühlt, aber da steht der Chef einer anderen Abteilung vor einem und sagt, wir machen das jetzt so. Und ich finde diese Hürde zu sagen, aber Herr Schäferz, wir haben doch 1, 2, 3, 4, 5 und selbst wenn das gut begründet ist und selbst wenn du Evidenz hast, ich finde diese Hürde ist einfach unfassbar hoch und ich verstehe das total, dass es manchmal total schwer fällt, da drüber zu kommen. Aber wir müssen es machen.
Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du für dich selbst, also erstens finde ich es mega cool, dass du uns diesen Fehler mitgebracht hast, weil ich glaube, das ist so auch so der Klassiker, mal wieder. Und zweitens finde ich es auch cool, dass du halt sagst, du hast für dich daraus viel mitgenommen. Und ich finde, genau das sind Situationen, die uns halt auch besser machen. Dass du merkst, so Mist, hätte ich mal was gesagt. Und man sich dann halt fest vornimmt, beim nächsten Mal sage ich was. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, wir waren alle schon mal in so einer Situation.
Mehrmals. Also, und mehrmals dran gescheitert, muss man ja auch ehrlich sagen.
Ja.
Das.
Ja, definitiv. Und es ist halt jetzt über 3 Jahre her und es geistert immer noch wieder so durch meinen Kopf, dass ich eben oft denke, ja, also es ist ja im Endeffekt alles gut gegangen, aber da hätte man einiges anders und besser machen können.
Genau, aber das finde ich, und das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort für diese Kategorie. Es geht nicht darum, es ist nicht kein Fehler passiert, nur weil am Ende alles gut gegangen ist. Zum Glück geht häufig alles gut, obwohl wir, obwohl wir große Fehler machen. Ja, also deswegen ist es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, auch wenn am Ende alles gut gegangen ist.
Voll,
absolut, ja.
Weil irgendwann wird einer drunter leiden, dass es dann halt mal nicht gut geht. Dann hätte man vielleicht, und deswegen muss ich auch, bin ich ganz ehrlich, das ist eine Kategorie in diesem Podcast, wo ich selbst jedes Mal, wenn jemand von extern hier einen Fehler vorstellt, was draus ziehe, weil ich jedes Mal für mich denke, also oder Fehler neu durchdenken kann. Und glaube, dass ich das nächste Mal, wenn ich in der Situation bin, einen Teil dieses Spiels vielleicht schon durchgespielt habe. Ja. Genau. Ich glaube, da brauchen wir noch ein Codewort dafür.
Neuromuskuläre Blockade. Schade.
Nee,
Carina darf.
Nein, natürlich darf Carina.
Bronchoskop.
Okay. Und dann haben wir am Ende noch ein Codewort für den gesamten Podcast und das ist Endgegner. Habe ich jetzt einfach so festgelegt.
Finde ich sehr schön.
Und somit sind wir am Ende unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hört, dann bewertet uns doch bitte auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn es euch besonders gut gefällt, dann schickt uns per PayPal irgendwas rüber, was ihr für richtig haltet. Wenn ihr CME-Punkte haben wollt, habt ihr jetzt 4 Codewörter. Die gebt ihr bitte auf unserer Homepage in die CME-Maske ein, in der richtig zugeordnet zu den Kategorien. Und dann eure richtige einheitliche Fortbildungsnummer und dann kriegt ihr die 3 CME-Punkte, die es für diesen Podcast gibt. Genau, wenn ihr die CME-Punkte nutzt, werft uns doch bitte was in den Hut, weil es doch ein bisschen Zusatzaufwand ist. Extra Danke geht heute an Carina raus, die den ganzen Podcast hier mit uns ausgehalten hat. Und ich finde, du hast es super gemacht. Also,
macht auch
immer
Spaß.
Gerne wieder. Und ja, somit, also wenn ihr Kommentare habt, schickt uns Kommentare. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Und somit schließen wir mit den Worten: Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.